Ja, wir sind jetzt zu Gast bei beim Organisation Neustart. Bei mir Winfried Ender. Freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben, dass wir uns jetzt mal kurz darüber unterhalten können, über das, was natürlich viele Menschen diese Woche sich gefragt haben, nämlich was passiert mit radikalisierten Straftätern, mit verurteilten Straftätern, die auf Bewährung herauskommen, die dann nachher auch über ihren Verein bzw. über weitere Vereine, mit denen sie zusammenarbeiten, betreut werden. Jetzt haben wir gemerkt, in diesem Fall, den wir da in Wien, in diesem tragischen Fall, den wir in Wien Anfang der Woche hatten, dass offenbar diesem Täter es gelungen ist, die Organisationen oder die Vereine, mit denen er zusammengearbeitet hat, sehr gut zu täuschen. Bevor wir jetzt aber darauf eingehen, wie sowas passieren kann, fangen wir vielleicht ganz von vorne an. Herr Ender, wie läuft denn diese Arbeit auch in Vorarlberg vor allem mit so radikalisierten Straftätern ab? Wie ist da der Umgang und was sind da auch die Vorgehensweisen?
Also zuerst einmal möchte ich schon sagen, dass wir aufgrund dieser Ereignisse, dieses Vorfalls schon sehr unter Schock waren. Und es gilt jetzt, wir überwinden diesen Schock aber auch und wir nehmen uns davor, noch besser zu werden. Also die Erfahrung zeigt, die Betreuung von Menschen, die also wegen Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung verurteilt wurden, da sind 96% bisher nicht rückfällig geworden. Ich denke mal, das kann man aber sicher noch verbessern. Dazu gibt es schon ganz konkrete Möglichkeit, die ab sofort schon verfügbar ist. Da gibt es ein Instrument, das heißt sicherheitspolizeiliche Fallkonferenz. Das ist seit Beginn dieses Jahres möglich. Da setzen sich Polizei, Gericht, Betreuungsorganisationen, der Strafvollzug zusammen und besprechen diesen Fall. Und das hat ja den Vorteil, dass es da keine enge Sicht gibt. Ja, da wird es wahrscheinlich Bandbreiten geben, die einen sagen positiv, die anderen sind wieder vorsichtig. Aber das ermöglicht es auch heute schon sozusagen ein viel breiteres Bild auf eine Fallsituation zu haben. Und wir sind fest davon überzeugt, dass man dieses Instrument noch mehr leben muss.
Das heißt, gehen Sie davon aus, wir haben gesagt, wir sprechen, also im aktuellen Fall können Sie keine Einschätzung machen, das verstehe ich natürlich auch, aber gehen Sie davon aus, dass solche Instrumente dann auch helfen können, dass eben, ja, oder anders gefragt, war der Austausch in der Vergangenheit zwischen den einzelnen Institutionen da zu wenig?
Das würde ich so nicht sagen, aber zu wenig war. Das kann ich jetzt auch in diesem Fall wirklich nicht beurteilen aus der Ferne. Aber ich denke mal, er kann sicher noch besser werden. Also, wir haben grundsätzlich hier mit der Exekutive, also mit der Polizei, eine sehr gute Verbindung. Ja, und diese jetzt zitierten sicherheitspolizeilichen Fallkonferenz, die haben wir, da waren wir schon auch dabei, allerdings nicht in Fällen, wo es um Dschihadismus oder terroristische Vereine ging. Und die funktionieren.
Jetzt ist die Arbeit mit verurteilten Straftätern oder mit Straftätern, die dann aus der Haft auch entlassen werden, natürlich an sich per se schon vermutlich eine sehr herausfordernde und nicht ganz einfache. Da gibt es natürlich immer wieder Fälle, wo man große Verantwortung natürlich auch hat, als betreuende Organisation. Aber jetzt der Umgang gerade mit diesen Dschihadisten, mit den in den letzten Jahren ja auch erst tatsächlich entstandenen neuen Klientel, möchte ich mal so sagen, scheint ja eine ganz besondere Herausforderung zu sein. Jetzt übernehmen Sie diese Betreuung ja, so wie wir das jetzt verstanden haben, auch nicht selbst oder nicht ausschließlich selbst mit den eigenen Mitarbeitern, sondern da arbeitet man ja auch mit externen Vereinen auch zusammen, die das Ganze vielleicht auch ein bisschen besser beurteilen können, rein schon, weil es eine kulturelle Geschichte auch ist. Wie funktioniert denn das in Vorarlberg? Und vielleicht können wir auch kurz darüber gehen, wie kam es denn dazu, dass man erkannt hat, okay, da müssen wir vielleicht ein bisschen die Arbeit auch anders angehen, wie jetzt beim klassischen Straftäter?
Okay, das sind jetzt eine ganze Reihe Fragen. Jetzt versuche ich da ganz vorne anzufangen. Also ganz grundsätzlich ist ja die Bewährungshilfe eine Anordnung des Gerichtes. Ist das Gericht der Meinung, dass jemand aus der Haft vorzeitig entlassen wird oder gar nicht in Haft muss unter diesen Auflagen? Und die Bewährungshilfe ist ganz kurz gesagt ein Instrument der Unterstützung und der Kontrolle. Und da gibt es einen ganz klaren gesetzlichen Auftrag. Da hast du im Strafgesetzbuch drinnen, der Bewährungshelfer hat den Rechtsbrecher von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten, insbesondere durch Unterstützung bei einer Lebensführung. So, also unser Ziel ist keine Rückfälle mehr. So, das ist einmal so grundsätzlich der Auftrag, den wir da haben. Dann hat diese Arbeit, hat ein, grob gesagt, zwei Teile. Das eine, das nennen wir Existenzsicherung. Kann ich fix wohnen irgendwo? Habe ich Geld, Mittelzufluss, Arbeit etc.? Also das muss einmal alles gesettelt sein. Bevor ich den zweiten Schritt mache, wir nennen das Deliktverarbeitung. Solange jemand nicht einsieht, dass er was falsch gemacht hat, wird er es wieder tun, kurz gesagt. Und für diese Deliktverarbeitung haben wir aber ein spezielles Programm, in dem wir diese Verantwortungsübernahme mit dem Täter erarbeiten. Das ist jetzt sehr verkürzt gesagt. Ja. Ganz ein wichtiger Teil bei dieser Arbeit ist, was sind nicht nur die Folgen für mich selbst, was sind die Folgen für mein Umfeld und was macht es mit den Opfern? Das ist ganz ein wichtiger Teil. So, das kurz gesagt, und das Ziel ist eben, dass jeder Mensch, den wir in Betreuung haben, für sich die Entscheidungen trifft, dass er nicht straffällig wird. Mhm. Also das ist eine Hilfe zur Selbsthilfe. Die Entscheidung trifft jeder selbst. Wir helfen dabei, diese Entscheidung richtig zu treffen und die Menschen zu motivieren. So, das ist die Bewährungshilfe im Allgemeinen. Also das heißt, man gibt den Menschen eine Chance. Mhm. Weil wenn jemand bis zum letzten Tag in Haft ist, dann kann er sich freiwillig bei uns betreuen lassen, aber muss nicht. Und so, er muss bei uns bleiben, 3 Jahre lang. So, das zur Bewährungshilfe als solches. Umgang mit radikalisierten Menschen, das ist für uns nichts Neues. Ich sage nur Stichwort Skinheads, Punks, Rechtsextreme, also so radikalisierte Menschen gab es und wird es immer wieder geben, und die sind auch ein Teil unseres Klientels. Also in diesem Sinne ist es nichts sehr Neues. Der natürlich neue Teil ist der Umgang mit diesen ganzen religiösen Impacts, aber auch mit den ganzen verschiedenen Netzwerken und Gruppierungen und Strömungen. So, was wir ganz allgemein sagen können und was unsere Erfahrung ist, ist die Zielgruppe dieser Menschen, die sich radikalisieren, gibt es verschiedene Zielgruppen, aber die Zielgruppe, mit der wir arbeiten können, das sind in der Regel junge Menschen, junge frustrierte Menschen, die auf der Suche sind. Die haben entweder, nennen Sie mal so, Disintegrationserlebnisse gehabt, Frustrationen, Fremdgefühl, aber auch vielleicht Traumatisierungen, Krebserlebnisse, auch die der Eltern, ja, die sie ja da aus der Bahn werfen. Und diese Sinnsuche, diese Menschen, und das hat jetzt nichts mit islamisiertem Dschihadismus zu tun und so weiter, sondern ganz grundsätzlich, diese Menschen suchen eine Zugehörigkeit, suchen eine Identität und natürlich auch einen Schutz. Und das bieten solche Ideologien. Und das ist oft nur ein ganz kurzes Fenster, in dem so jemand auf der Suche ist, und da ist manchmal ganz situativ, wo er dann andockt. Aber grundsätzlich kann man sagen, es gibt so eine Defizitphase, so eine Frustrationsphase, dann gibt es irgendwo einen Kontakt und eine Attraktivität, man schaut sich das an, man lernt Leute kennen. Ja, die dritte Phase ist dann, das erkennen diejenigen, die das professionell machen und vertiefen diese Ideologisierung, verengen. Und der vierte Schritt kann dann eben sein, dass es zu Gewalttaten kommt. So, und wir setzen in diesem Identifizierungsbereich, in diesem Suchensbereich an. Diese Menschen werden geködert, und das ist wieder ganz unabhängig, ist, so dass die bekommen ein Versprechen von Anerkennung, ja, von Aufgehobensein in einer Gemeinschaft. Die kann auch spirituell, virtuell, was immer sein. Dazugehören und natürlich auch einfache Erklärungsbilder. Oder? Es gibt eine einfache Bestimmung, das ist gut, das sind wir, und die anderen sind böse. Spielt oft einmal also eine Angstpädagogik mit, ja, weil nämlich, wenn du ein falsches Leben führst, dann kommst du in die Hölle. Und da sind sehr viele Menschen sehr empfänglich dafür. So. Aber nicht alle diese Menschen werden radikalisiert und sind gewalttätig. Und unsere Aufgabe, was wir dem entgegensetzen, das ist die grundlegende Aufgabe der Bewährungshilfe, ist, dass wir diese Menschen dabei motivieren, für sich eigene Lebensperspektiven zu entwickeln, die ich selbst als Mensch beeinflussen kann. Ja? Ein selbstständiges Leben zu führen, ein selbstständiges Leben im Diesseits. Das ist, was im Augenblick zählt. Ja? Wir nennen das so, wir versuchen diesen Menschen ein Erlebnis der Selbstwirksamkeit zu geben. Wenn ich mein Leben in die Hand nehme, kann ich es beeinflussen und kann diese Ziele auch erreichen, die ich will. Darum ist es ganz wichtig, dass wir mit unseren Menschen sprechen. Wo willst du hin? Was sind deine Lebensziele? Wie ist der richtige Pfad dazu? So, das ist einmal ganz, ganz allgemein so die Zielarbeit. Und die Menschen, die so mit diesen Verurteilungen sind ja in der Regel, werden intensiv betreut. Das heißt, wir haben 3 bis 4 persönliche Kontakte pro Monat. Das heißt, in unserem Setting intensiv betreut. Also wir haben sehr viel Kontakte. Und da entsteht ja eine Beziehung zu dem Betreuer oder zu der Betreuerin. Eine Arbeitsbeziehung. Und da entsteht ein Vertrauen. Und im Rahmen dieser Beziehung passiert es sehr oft, dass sich diese Menschen öffnen. Und dann erzählen, wieso kommt es zu meiner Frustration, wo diese Aggression dann herkommt. Was sind meine Enttäuschungserfahrungen? Ja, auf dem kann man dann anbauen. Und auf der anderen Seite, wenn es traumatisierende Erfahrungen sind, dann ist natürlich, dann ist auch Psychotherapie angesagt. Das machen dann Partner selbstverständlich. Ja, aber von da aus kann man arbeiten und versuchen, neue Perspektiven mit ihnen zu erarbeiten. So. Die Herausforderung bei diesen Klienten nach 278b ist natürlich das, dass es die größte Herausforderung ist, die Menschen sozial irgendwo anders anzuducken. Ja, weil natürlich, sie haben Ausgrenzungserlebnisse, was immer. Also das ist die größte Herausforderung, da ein Netzwerk zu finden, wo diese Menschen außerhalb dieses neuen Freundeskreises, das hereingekommen sind, wieder andocken können. Und wenn uns das gelingt, ja, zusammen mit diesen ganzen anderen Arbeiten, diese Verantwortungsübernahme, vor allem eigene Ziele, eigene Perspektiven zu entwickeln, dann ist die Chance recht groß, dass jemand hier andere Entscheidungen trifft und nicht gewalttätig wird. Und eben der erste Schritt ist eben so dieses Disengagement, eben so den ersten Schritt herauszumachen, von der Gewaltbereitschaft wegzukommen.
Jetzt ist es, Sie haben es gesagt, natürlich jetzt nicht unbedingt Extremismus, beziehungsweise auch diese Gruppenbildung, das ist nichts, was jetzt exklusiv nur der Islamismus oder der Dschihadismus hat. Aber der Unterschied vermutlich wird schon der sein, dass es da eben diese starke religiöse Komponente gibt. Und ich stelle mir das jetzt als Laie auch schwieriger vor, weil ich stelle es mir schon schwierig genug vor, solche Personen oder solche Menschen aus ihrem sozialen Umfeld, also sprich aus diesen sozialen Gruppierungen auch herauszulösen, aus diesen negativen Einflüssen. Aber aus dem Religiösen ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Das heißt, da wäre die Frage, arbeiten Sie da auch mit islamischen Glaubenseinrichtungen im Land zusammen, also sprich mit Gemäßigten, die eben das nicht vertreten, diesen Dschihadismus, und versuchen eben auch die religiöse Erklärung für diese Personenkreis zu bieten, dass es eben falsch ist, sich einem gewalttätigen Islam anzuschließen?
Also da haben wir, erstens haben wir in Österreich und auch vor Radlberg, haben jetzt einmal, also wir nennen das Spezialisten, wir haben eine Mitarbeiterin, die hat also ein kleines Ausbildungskurriculum mitgemacht, das wir österreichweit Angebote haben. Da wird ein Basiswissen vermittelt um diese Strömungen, ja, die herangezogen werden, um eben diese religiös argumentierte Gewalt zu rechtfertigen, aber auch die verschiedenen Netzwerke, die darunter liegenden Organisationen. Also da wird ein Basiswissen vermittelt, zum einen über dieses kulturelle Setting und zum anderen natürlich auch gewisses Know-how, wie erkenne ich, an welchen Veränderungen im Umgang mit meinem Klienten erkenne ich mögliche Hinweise auf eine Radikalisierung. Ja, also das ist das erste, ich sage mal, das Basiswissen. Das zweite ist dann schon detaillierter so im Verhalten. Wenn es da ins Detail geht, da haben wir bei diesen Klientengruppe, gibt es einen Partner, das ist die Organisation D-Rat. Also wir sind ja ein Partner der Justiz, wir haben einen Auftrag der Justiz, und die Justiz hat eben den Verein D-Rat beauftragt, und die kommen regelmäßig zu den Klienten, auch ins Gefängnis vor der Entlassung, und führen Anamnesegespräche und klären ab, wie weit ist diese Radikalisierung schon verfestigt, was gibt es für Chancen. Ja, und das ist eben so ein Blickwinkel, der dann einfließen würde in eine solche Konferenz.
Das heißt, Das heißt, diese Gespräche, auch mit die Betreuung der Klienten nach der Haftentlassung, die verläuft praktisch parallel oder gemeinsam. Also sprich mit, ja diesen, mit diesen Mitarbeitern der DERAT oder des DERAT-Vereins und vom Verein Neustadt. Genau.
Also bei uns haben sie regelmäßige Betreuung, die regelmäßige, fast wöchentlichen Kontakte mit der Bewährungshilfe. Und jetzt bei uns in Vorarlberg sind wir ein bisschen weit weg von DERAT, aber der einige Mitarbeiter ist einfach ein paar Mal angereist hier und hat die Gespräche geführt und dann so seine Einschätzung gegeben. Und diese Menschen haben dann schon sehr detaillierteres Wissen, eben über diese Netzwerke und über die Strömungen, die da hineinfließen.
Ich denke mal, man kann ja nicht überall Fachmann sein, da müsste man ja als Betreuer jetzt der totale Experte im Terrorismus sein, ja. Das ist ja eher schwierig vermutlich, genau. Dass da alles...
Und das ergänzt sich ja. Und das ist sozusagen, das ist das Vertiefungswissen, das wir brauchen, um eben die vorher beschriebene Arbeit dieser Perspektivenbildung da in die Wege zu leiten.
Jetzt lassen Sie uns vielleicht noch kurz über die Situation in Vorarlberg sprechen. Wir wissen, es gibt in Vorarlberg jetzt nicht viele, aber es gibt sie. Es gibt auch in Vorarlberg diese bekannten Gefährder. Das sind, zumindest mein Wissensstand war, es waren auch einige von denen in Haft. Also zumindest von einem wissen wir es, dass er in Haft war. Wir werden jetzt nicht über einzelne Fälle natürlich sprechen, das ist ganz klar, das geht natürlich nicht, aber wie aus Ihrer Sicht, wie schätzen Sie diese Situation im Land ein? Also wie groß ist diese Gruppe, wie groß ist diese Gefährdung und wie groß ist auch der Anteil der Arbeit, also sprich, den es in Vorarlberg jetzt mit dieser Personengruppe gibt?
Über eine Einschätzung, über eine radikalisierte Szene, da habe ich keinen Überblick. Also da wäre das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung der richtige Ansprechpartner, mit denen wir ganz gut zusammenarbeiten. Wir hatten bisher zwei Klienten mit Verurteilungen nach diesem Paragraphen. Ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen, dass die haben alle, die Bewährungsfrist ist abgelaufen, sind nicht rückfällig geworden, beziehungsweise also das kann ich sagen. Also ein Klient wurde abgeschoben, ja, und der andere wohnt nicht mehr im Land.
Vielleicht nochmal kurz auch zu den Mitarbeitern und der Verantwortung, die da auch mit einhergeht. Ich meine, das haben wir gehört, eben dieser Attentäter von Wien, der war in dieser Betreuung, der war offensichtlich unauffällig in dieser Betreuung. Also wir haben vom Anwalt gehört, wir haben es vom Verein Derat gehört, dass niemand eigentlich gedacht, also dass es eigentlich alle für ausgeschlossen hielten, dass diese Person so eine Tat begehen würde. Das ist ja grundsätzlich mit Arbeit mit ehemaligen Strafgefangenen oder mit Kriminellen immer ein Thema, dass man natürlich immer auch diese Verantwortung hat. Meine Einschätzung oder die Einschätzung des Mitarbeiters oder das, was er da auch mit wahrnimmt, kann natürlich einen massiven Einfluss auch darauf haben, was als nächstes passiert. Gibt es da eine spezielle Betreuung oder eine spezielle Schulung nochmal dafür? Oder wie funktioniert das denn? Wie geht man mit so einer Verantwortung auch um? Gerade auch, wenn es eben nicht gut ausgeht. Also es muss jetzt nicht unbedingt immer der Terroranschlag sein, aber es kann natürlich auch in anderen Fällen.
Ja. Da gibt es bei uns an Expertinnen und Experten ist natürlich aufgrund der Erfahrung sehr viel Know-how vorhanden. Und um das jetzt reduziert zu sagen, der eine Faktor ist, in meiner Beziehung, die ich aufbauen muss, wenn ich mit jemandem 2-3 Jahre arbeite, da entwickle ich ja was, oder? Da brauche ich das richtige Nähe-Distanz-Verhältnis. Ich muss mich auf den Menschen einlassen, aber nicht zu nahe. Das ist so eine Kunst, die kann ich lernen. Und da tauschen wir uns auch in den Teamsitzungen und mit Supervision regelmäßig aus. Mhm. Ja, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir geben unseren Expertinnen und Experten auch Werkzeuge in die Hand. Also wir haben hier ein wissenschaftlich basiertes Instrument, das diese Expertise unterstützt. Wir nennen das Risiken- und Ressourceninventar. Also wenn jemand zu uns kommt, wird sozusagen eine Anamnese, eine Erhebung gemacht. Und da werden alle Lebensbereiche abgefragt. Und das Instrument zeigt uns an, quasi rot in Ampelfarben, wo sind die rückfallsrelevanten Faktoren und grün, ganz wichtig, wo sind die Ressourcen, auf die man vielleicht aufbauen kann. Und das wird in regelmäßigen Abständen abgedatet und da sieht man, der hat immer ein Risiko. Ja, also, ja, also und kommt die Expertise dazu, das Instrument ist nur ein Hilfsmittel. Und ich glaube, das kann ich auch sagen, also in diesem Fall war es auch so, dass das Risiko immer sehr hoch war. Und das ist auch, mit dem wir leben müssen. Also wir haben ja 50 dieser Klienten derzeit in Österreich aktiv in Betreuung. Und insgesamt in der Bewährungshilfe haben wir 11.000 Klienten in Österreich, also von 400 in Vorarlberg. Und natürlich machen wir mit ihnen dieses Programm und diese Risikoeinschätzung auch. Und mit diesem Risiko, so wie Sie es dargestellt haben, ja, da können wir sehr gut leben. Natürlich wird es immer Enttäuschungen geben, weil ich den Eindruck gehabt habe, es gab Fortschritt, wir haben gemeinsame Ziele erreicht. Aber das gehört auch zur Expertise und zum Expertentum und zur Ausstattung unserer Mitarbeiter und zu unserer Arbeit, dass wir mit Scheitern leben können. Mhm. Ja? Scheitern heißt, wenn Menschen rückfällig werden während der Betreuung, das gehört dazu. Ja? Die Frage ist nur, wie gehe ich um damit? Sehe ich das als Chance, dass ich nochmal hinschaue und sage, was hat das nochmal dazu geführt, etc. Und eins ist klar, jeder Mensch, der zurechnungsfähig ist, ist verantwortlich für seine Taten. Und es ist die Entscheidung des Menschen, tue ich das nochmal oder tue ich nicht. Und diese können wir nicht beeinflussen. Wir können nur ihn motivieren, dass er dahin die Entscheidung hat, dass er sie anders trifft und ihm da Perspektiven schaffen.
Letzte Frage jetzt. Lassen wir nochmal kurz aus dieser tragischen Tat, aus jedem tragischen Ereignis sollte man vielleicht auch was mitnehmen, etwas für die Zukunft auch mitnehmen. Gibt es von Ihrer Seite jetzt, ich meine, es wird natürlich Gespräche geben zwischen der Bundesorganisation, auch zwischen der Regierung, zwischen dem Innenministerium, zwischen dem Justizministerium und so weiter, was man da jetzt künftig machen kann. Aber jetzt Sie als Praktiker auch hier in Vorarlberg, gibt es irgendeinen Wunsch oder irgendeine Hoffnung, was sich jetzt daraus auch was Positives für die Zukunft entwickelt, wie es Ihre Arbeit auch verbessern kann, ein bisschen erleichtern kann vielleicht oder eben auch noch punktueller solche Dinge eben verhindern, wenn wir es nie ganz können, aber zumindest da einschränken können, dass sowas passiert?
Ja, also ich denke, da gibt es sicher immer wieder Verbesserungspotenzial, aber wirklich kurzfristig möchte ich nochmal auf diese sicherheitspolizeiliche Fallkonferenz kommen. Ich denke, wenn wir Instrumente nutzen, die wir schon haben, nämlich dass wir in diesen speziellen Fällen, wo es Gefährdungssituationen gibt, alle Beteiligten zusammenhocken, um da möglichst 360 Grad mitzukriegen, dann sind wir schon einen ganz großen Schritt weiter. Ja, und ich denke mal, es ist immer noch, ja, wir werden Straftaten nicht verhindern können, straffreie Gesellschaft ist eine Illusion. Ja, ich denke, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, haben wir alles getan dazu, um das zu verhindern? Und dazu gehört eben, dass wir auch Menschen, was immer sie gemacht haben, eine zweite Chance geben.
Herr Ender, schönes Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, danke.